Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu Family Tree. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Comics und so. Und es gibt ja eine Neuerung. Ich bin ja nicht mehr allein. Ich bin Daniel und diesmal ist wieder Helge mit im Boot. Hallo Helge.
Kuckuck. Ja, also man könnte auch die Neuerung, vielleicht könnte man auch sagen, dass einfach Comic Review und Hunting Down Comics irgendwie fusioniert sind. Und
ja,
wahrscheinlich
aber
der
fusioniert nicht. Ich glaube, ich denke immer noch mal, vielleicht machen wir irgendwann.
Meinst du, es gibt ein großes Comeback irgendwann?
Ja, ein großes Comeback vielleicht nicht, aber vielleicht haben wir doch Lust. Vielleicht haben wir mal irgendwie, ich lese ja auch immer mal so Single-Issues und lese dann nicht weiter. Und vielleicht ergibt sich's irgendwie. Ich meine, du liest auch immer mal was, vielleicht nicht so viel, aber immer mal. Und
Ich sag mal so, das kann man ja theoretisch alles, also es kommt immer noch auf euch eigentlich an, muss man sagen. Wenn ihr sagt, lieber das längere Format,
nee, dann
mehr
machen
Sachen
wir nicht
in
das längere
packen.
Format, nicht unbedingt, nicht notwendigerweise.
Na, wenn jetzt alle sagen, man sieht, wir werden es ja auch an den Downloadzahlen sehen und so, das war ja, Hunting Down Comics war ja schon immer recht erfolgreich so. Und ja, also wenn euch das natürlich gar nicht gefällt, dann machen wir natürlich dann wieder was anderes. Aber es hat schon ein paar Vorteile, das so zu machen, dass man halt einfach mal schnell drüber sprechen kann. Alleine schon, wenn ich mir überlege, dass man ganz oft sozusagen vor einem Monat dann irgendein Comic gelesen hat, dann darüber spricht und jetzt kann man viel schneller mal sagen, okay, komm, nehmen wir mal auf, ich habe ein neues Comic gelesen und los geht's, ne?
Das stimmt. Wie gesagt, ein Buch, ihr habt es am Anfang im Intro schon gehört, Family Tree von einem meiner Lieblingsautoren, Jeff Lemire, wobei wir uns, glaube ich, regelmäßig darüber streiten, wie er nun ausgesprochen wird im Einzelnen, wobei ich der festen Meinung bin, Jeff Lemire ist die Richtige, aber ihr könnt mich dann auch steinigen. Wie gesagt, wir holen jetzt weit aus.
Ist lustig, dass es Jeff Lemire ist, weil das nächste, was vorgestellt ist, wird, ist auch von ihm. Also ich stelle auch eins von ihm vor.
Cool. Also wie gesagt,
und dann haben wir ja sogar,
lese ganz,
haben wir sogar noch eins, was wir auch noch vielleicht machen.
Labert ja. Der mir hier rein, aber das werdet ihr nicht erfahren, weil das kommt ja erst dann, wenn wir das Ei noch besprechen, dann kommt das erst in 3 Wochen. In drei Wochen. Also gut, also mal ein kurzer Rundumschlag nochmal. Jeff Lemire, den kennt man so, ich glaube das erste war so Essex County, dann der Unterwasserschweißer habe ich auch gesprochen, Nobody. In Hunting Down Comics hatte ich, glaube ich, Plutona von ihm besprochen, dieses Royal City, dann diese neueren Sachen, dieses Sherlock Frankenstein, der hat aber auch für Bloodshot und für Dr. Star.
Hey, lustig, also ich denke immer direkt an Sweet Tooth, ne?
Das Sweet Tooth hatten wir auch besprochen, haben wir beide zusammen gemacht, ja. Genau. Wobei ich, wie gesagt,
das finde ich eigentlich so.
Der Einstieg bei mir war halt tatsächlich dieses Essex County, dieses Schwarz-Weiß, wo er quasi alles in einer Hand gemacht hatte, also das alles gemacht hatte. Der hat unheimlich viel.
Ja, das
hat
er ja bei Sweet Tooth ja auch.
Du. Ja, aber da war es ja noch koloriert. Das hat er dann, glaube ich, nicht gemacht, oder? Hat er die Kolorierung auch
das
gemacht?
Das weiß ich nicht so genau. Aber Essex County ist, wenn ich das richtig sehe, 2009 und Sweet Tooth, oh, auch 2009.
Seltsam. Oh ja, alles ziemlich
edgy. Was
oder,
auch immer.
Oder jetzt, oder das, also Black Hammer, wir kennen es ja, ne? Descender oder auch Gideon Falls. Eine ganze Menge gute Sachen. Wobei von den anderen Sachen hat auch vieles auch mittlerweile auf Deutsch erschienen sind. Das Buch, das ich vorstelle, das wird demnächst auch als Printausgabe auf Englisch erscheinen erstmal über Comixology. Könnt ihr aber das Trade Paperback schon kaufen oder ihr habt die Single Issues. Der erste Band, der wird die ersten vier Hefte umspannen. Wobei, ich habe schon mehr gelesen. Ich habe, wie gesagt, diese Single Issue Ausgaben mir besorgt. Muss sagen, Ich finde den Schnitt bei Heftausgabe, ich muss mir jetzt kurz die Cover nochmal anschauen, bei Heftausgabe 4 etwas ungewöhnlich. Ich glaube 5 wäre sogar fast besser gewesen, beziehungsweise sogar 6. Bis 6 habe ich es gelesen und, habe ich 6 schon gelesen? Kann das überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Bin mir gar nicht mehr gerade nicht sicher. Ich habe die Hefte gerade nicht mehr vorliegen oder habe das nur das Cover gesehen. Jedenfalls fand ich irgendwo, gab es so eine Zäsur, die meiner Ansicht nach ein wenig früher schon besser gewesen wäre. So, aber wir wollen ja
also nochmal ein Tipp. Und zwar hat anscheinend Image das jetzt komplett umgestellt, dass alle Erstausgaben sind jetzt anscheinend immer lesbar. Sieht man auch nochmal schön auf der Startseite von denen. Also man kann jetzt hier sowohl das Comic, was du heute vorstellst, als auch Descender Nummer 1, Spawn Nummer 1 oder was man, anscheinend wirklich fast alles kann man
Kann auch sein, dass das im Rahmen von Corona passiert ist oder dass ältere Sachen, also wie gesagt, es ist gut, also ihr könnt die erste Ausgabe digital komplett kostenlos lesen.
Und alle möglichen anderen Comics auch, also wie gesagt, Image Comics, einer unserer Lieblingsverlage da, und wir haben sehr, sehr viele Sachen da schon besprochen, also wenn ihr immer mal eins vielleicht nicht kaufen wolltet, aber euch eigentlich interessiert hat, dann los geht's, ne?
Könnt ihr einfach mal reinblättern und müsst auch keinen einzigen Cent dafür ausgeben. Der Autor ist Jeff Lemire und dann ist das so eine Co-Produktion von Künstlern, wobei ich meiner Sicht nach glaube, also die Artists, die dann aufgezählt werden bei Image Comics, sind Eric Gabster, Phil Hester und Ryan Cody, wobei ich glaube, Phil Hester hat da den Major Input sozusagen, der ist ja auch so ein Urgestein der Comicbranche, der von, keine Ahnung, allen möglichen DC- und Marvel-Dingern da auch gemacht hat. Bei Swamp Thing hat er mitgemacht und Wonder Woman, glaube ich. Eine ganze Menge, den kennt man. Und er hat einen sehr eigenen Stil irgendwie, der wiederum meiner Ansicht nach perfekt zu Jeff Lemire passt. Also diese dunklen Schwarz-Weiß-Töne, ihr braucht das Cover euch nur anzugucken, ihr braucht nur so die ersten Heftseiten anzugucken. Da merkt man schon, dass es da ich würde fast sagen, typisch Jeff Lemire-Stil eben ein Comic umgesetzt wird. Und es ist irgendeine Kleinstadt, die dieses kleinstädtige Flair innerhalb von Sekunden oder Bruchteilen von Panels halt einfängt. Man hat so eine Voice-Over, würde man sagen, bei Serien. Ich muss sagen, ich glaube, da gab es einen Twist, so nach 3, 4 Heften, wer das eigentlich erzählt. Man hat da so einen ganz anderen Fokus drauf und hat dann eine ganz andere Vorstellung. Die Grundessenz dieser Geschichte ist, die Mutter, Lorette, die wir sehen, die in diesem Daily oder in diesem Supermarkt da arbeitet, die hat eine Tochter und einen Sohn. Und das Problem ist, dass die Tochter, die hat, sagen wir mal so, vermeintlich am Anfang sieht man das wie eine Art Ausschlag. Ne? Das ist so ein bisschen, der ältere Sohn, der ist ein bisschen Problemkind, den muss sie nach der Arbeit noch vom Direktor abholen. Die Tochter, ja, ist das kleine Nesthäkchen, die ist halt noch zu Hause. Und während sie dann nach Hause fahren, sieht die Mutter, dass bei der Tochter am Arm so ein Ausschlag sichtbar wird.
Boah, Ausschlag nennst du sie. Ich gucke ja hier gerade nebenbei, das sieht, also man könnte auch denken, der Arm fällt gleich
ab. Ja, oder es so. Ist halt das schlecht.
Sieht ja ganz schön gruselig aus, ne?
Ja, aber im ersten Moment denkt man, ja gut, keine Ahnung, hier Poison Ivy, irgendeine allergische Reaktion, tralala, irgendwas in der Art. Und während die Mutter quasi den Sohn von der Schule abholt und quasi, die ist ja auch so eine, eigentlich würde man sagen, vom Leben gebeutelte Frau, ne, die im Supermarkt so, keine Ahnung, 20 Stunden Schichten schiebt und zwischendurch die Kinder noch händelt, hat trotzdem noch den nötigen Biss gegenüber dem Direktor da, dem die Stirn zu bieten, was ich genial finde. Also die lässt sich da auch die nimmt kein Blatt vor den Mund und lässt sich den Mund nicht verbieten. Und während sie quasi die Probleme mit ihrem Sohn klärt, sitzt die Tochter draußen und da kommt so ein, ich würde sagen, wenn man sich so ein klischee-mäßig Südstaaten, Reparaturwerkstatt für Autos, also ein Car, wie heißt denn das da? Nicht Car Wash, also so eine Reparaturwerkstatt für Autos jedenfalls, eine Werkstatt vorstellt.
Mechaniker,
genau. Kommt da so ein Typ, so ein riesige Bärenbratzen, einen Blaumann, ne, so eine Hose, ein kariertes Hemd, also so ganz Klischee und sagt, ja, hier.
Aber ich, ist es der mit dem weißen Rauschebart?
Genau, ich habe was was dir helfen kann. Du denkst dir schon, kommt so ein alter Mann, ne, spricht ein junges Mädel an, passiert aber auch nichts weiter. Das eskaliert nach dem Auto nochmal, ne, wie die Tochter das eben so machen kann. Und sie sitzen dann eben am Ende am Abendbrotstisch, während sie das alles so ein bisschen hin und her diskutiert haben, was dem Tag über gelaufen ist. Und man merkt, dieser Ausschlag ist dann entweder ein sehr schnell wachsender Pilz, weil es sieht dann, ich weiß gar nicht, welche Seite das ist, relativ weit hinten, sieht man, dass es da schon ein bisschen ganz also andere,
schon ziemlich gruselig aus, ja.
Andere Auswüchse annimmt. Und was hat die Stärke bei Jeff Lemire? Wie gesagt, das ist halt vom Handlungsbogen, wir sind noch nicht am Ende des ersten Ausgabe, ihr könnt immer noch weiterlesen. Man merkt so, diese zwischenmenschliche Beziehung, was ich bei Stephen King halt auch mag. Also der ist halt nicht nur Horror, sondern da ist
der
halt
kann Charaktere zeichnen.
Zeichnen also so. Oder kreieren und das macht Jeff Lemire halt auch. Ne? Du hast ja eben diese Familie, wo der Vater, also ich glaube, man erfährt so in Anführungszeichen, er ist gestorben, er ist halt weg und die lebt, Mutter ernährt die zwei Kinder alleine und wie es halt immer so ist, ne? Das sind pubertierende Teenager, beziehungsweise der eine und die andere ist so auf dem Weg dahin. Und es ist halt nicht alles nicht so einfach und trotzdem versucht die Mutter eine liebende Mutter zu sein. Und das Ende, das wird dann richtig, richtig fies. Da merkt man schon, also es ist halt tatsächlich kein Pilz, sondern da wächst halt einen Ast aus dem Rücken. Ne? Also da merkt man schon, irgendwas passiert
da. Da kommt so ein Blatt aus dem Ast auch noch raus.
Genau. Das sieht schon krass aus. Dann guckt man wieder hin, ne, auf das Cover. Das war so der Moment, ich habe dann die erste Ausgabe gelesen und denke so, oh, Family Tree. Und am Anfang dachte ich so, der Family Tree, also der Stammbaum. Ne? Und dann guckt man sich das Cover nochmal genau an und dann siehst du halt auch, sag mal, eine Person, ne, und die Haare. Und die Haare sind halt tatsächlich dann irgendwie nicht Haare, sondern sind Wurzeln.
Ah, ne,
das ist halt verdammt sehr cool gemacht. Und das ist halt schön, wenn du so Cover hast, wie du siehst, du guckst das Cover jetzt 5-mal an oder 10-mal an und irgendwie registrierst du das. Das ist ein
sehr einfaches Cover eigentlich, ne?
Registrierst aber du das nicht, genau. Und ja, wie gesagt, du hast in diesem Comic auch immer so ein Vor und Zurück, ne, und was zum einen in der Handlung, in der aktuellen Handlung passiert aktuell, und was andererseits dann in, ich weiß nicht, ob dann irgendwo eine Zeit steht, aber in 1-2 Jahren passiert, ne, wo dann auch schon wieder eine Andeutung darauf ist, wenn man sich die weiteren Cover anguckt, was so in dem Handlungsbogen passiert und dann.
Ja, gut, also das zweite Cover sehe ich jetzt hier gerade, es ist schon viel eindeutiger als das erste. Auf
genau,
jeden Fall,
dann, ne?
Das ist schon einfach so dieser Typ, der, dieser Mechaniker, der trägt einfach nur, sage ich mal, jetzt ein Baum mit T-Shirt und Hose. Ja. Also so ein Groot sozusagen, ne?
Wobei das ist halt, ich sag mal Family Tree. Da kommen dann auch, wie gesagt, dass die Stärken von Jeff Lemire heraus, das ist schon verdammt mitnehmend und mitreißend gemacht. Also man erfährt relativ schnell, was mit dem Mädel ist, was da passiert, und dann bekommt Family Tree auch so eine Doppeldeutigkeit in gewisser Weise. Es ist halt was nicht zum ersten Mal passiert. Das erfährt man auch im Heft 1 schon, weil da werden nämlich die Mutter und die Kinder unsanft, also während sie versuchen, Hilfe zu finden, unsanft von so einem, ich sag mal, Minivan-Bus, keine Ahnung, gestoppt. Und da kommen so seltsame Charaktere raus, die so ein bisschen an The Walking Dead erinnern, also mit einer Axt und einer Machete und so. Und die wollen der ans Leder. Und wer ist der große Held? Und damit ist auch dieser finale Schluss, ist dieser Typ von dieser Mechanikerwerkstatt, also dieser Typ mit dem Bart, mit dem Rauschebart, der mit abgesägter Schrotflinte dasteht und eben die Familie rettet. Und damit wird man bei Heftausgabe 1 im Stich gelassen. Und ich fand, es ist so mitreißend. Ich habe dann, glaube ich, die ersten 3-4 Hefte am Stück gelesen. Weil ich
hast
einfach,
du die direkt alle zusammengekauft? Oder,
ich hatte bei Jeff Lemire, ich hatte die online auch gekauft. Das war hier, als in Anführungszeichen Corona anfing und ich da ein bisschen Nachschub brauchte, schnellen. Und da habe ich mir die online quasi geholt und fand die so faszinierend. Und da kannst du ja, das Gute ist, du kannst die immer dann weiterkaufen, dann konntest du halt weiterlesen. Und ich bin halt vom Artwork begeistert. Also ich meine, gut, es ist jetzt, wie soll man sagen, es ist viele dunkle Töne. Es wird Stimmung erzeugt.
Es hat so ein bisschen was auch von Mignola, ne, natürlich.
Ja, genau. Mike Mignola,
also sehr, sehr schwarzes Schwarz, sehr pastellige Farbtöne, sehr wenige, also so immer so eine, wie soll ich sagen, die Farben, die Seiten, die wachsen auch immer mit ihrer Farbigkeit so ein bisschen zusammen, indem die halt ähnliche Farbtöne und wenige Farbtöne verwenden. Also da kann auch so ein Himmel einfach mal lila sein und das Fenster, was an ist, wo das Licht brennt, ist dann halt gelb, und das waren fast die Farbnuancen.
Die sind auch immer so ein bisschen gedeckte Töne, ne? Es ist ja nicht so, dass das so poppig ist, sondern eher so pastellig, im pastelligen Bereich, alle von in einer Farbskala, einer Ebene. Und ich, wie gesagt, tatsächlich, also ich bin von diesem Buch von Jeff Lemire wirklich sehr, sehr begeistert. Da merkt man irgendwie, dass der dann auch nicht den x-ten Aufguss von irgendwas gemacht schreibt, sondern immer wieder neue, faszinierende Geschichten schreibt. Und ich bin halt der Meinung, dass wenn er ein Drama, ein Familiendrama schreibt oder irgendwie ein menschliches Drama schreibt, der da einfach am besten ist. Ne? Und der kann das so gut, und er kann so gut, auch weil du es vorhin angesprochen hattest, mir ist es fast ein bisschen entfallen. Ne? Sweet Tooth ist ja auch so ein bisschen ein Aussätziger, will ich nicht sagen, aber einer, der vielleicht nicht doch so dieses Klischee bedient. Ne? Und hier ist es halt dann ähnlich, aber nochmal, nicht wieder der x-te Aufguss, ne? Da hat halt nicht das Mädchen, hat halt nicht jetzt hier wächst nicht nur ein Ast aus dem Rücken oder sowas, wie bei Sweet Tooth eben mit diesem Geweih am Kopf, sondern da ist halt noch mehr dahinter. Da wird das Universum quasi erweitert. Also nicht das von Sweet Tooth, sondern von ihm, ne? Und also da muss ich sagen,
ja, also wir haben ja nicht umsonst eigentlich, ich habe wirklich fast eigentlich alles, was von ihm rauskommt, kaufe ich immer und lese ich, weil es einfach, es ist halt einer wirklich der, der besten, den wir halt haben, sozusagen in der Branche. Ich ärgere mich ehrlich gesagt, ich finde, das ist fast mal wieder eine Geschichte, die er hätte selber zeichnen können. Sowas würde mich echt mal interessieren, warum man eigentlich dann aufhört, selber zu zeichnen. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal selber mal wieder was gemalt hat. Wahrscheinlich ist es einfach so, der hat so viele Ideen im Kopf und denkt sich, andere können es vielleicht besser oder so. Aber ich finde, also auch wenn die Zeichnungen hier sehr gut sind, natürlich. Ich fand, bei Sweet Tooth war auch irgendwie diese ein bisschen unbeholfenen Zeichnungen.
Dieses leicht wackelige, ne? Diese, sag mal, Anführungszeichen, unsichere Linienführung.
Genau, die hatten auch irgendwie was Verletzliches, weil das passt irgendwie für so eine Geschichten, also für dieses Sweet Tooth, finde ich, hat es super gepasst. Das ist, also es ist auch auf keinen Fall, das ist kein schlechter Zeichner oder so, aber wahrscheinlich halt nicht so routiniert und deswegen, ja, hatte das auch irgendwie was so Brüchiges halt.
Wobei ich halt auch glaube tatsächlich, der Grund ist ein ganz einfach, den solltest du als Künstler wahrscheinlich noch am besten wissen. Wenn du so einen enorm hohen Output hast, also kreativen Output, wo man auch Sachen verwerten kann, ne, wo das nicht bloß irgendwie, wie ich schon sagte, nicht der x-te Aufguss einer Idee ist, wenn der das noch alles zeichnen sollte, dann hätte der gar nicht die Zeit, glaube ich, auch also so viel rauszubringen.
Also ohne Scheiß, ne? Ich habe ja auch so ein Dokument mit meinen Ideen, was ich alles machen will, und ich merke halt jetzt schon, das werde ich bis an mein Lebensende nicht alles umsetzen können. Und das ist halt so traurig irgendwie, dass man das jetzt schon merkt, dass also man muss sich halt auch so krass entscheiden, das ist jetzt wirklich eine Sache, das sind meine nächsten 3-4 Jahre oder so. Und nee, deswegen auch umso ärgerlicher. Und deswegen auch umso ärgerlicher, was wie das bei mir in den letzten Jahren irgendwie gelaufen ist, weil es ist echt so schade. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt mal eines Tages drüber sprechen kann, welche Projekte ich alle sozusagen angeboten bekommen habe oder fast begonnen habe und was da dann immer dazwischen gekommen ist oder wie auch immer. Also es sind echt große Sachen.
Aber würdest du dann zum Beispiel, das wäre wieder interessant, würdest du umgedreht sagen, pass auf, ich habe die Idee für das Skript, das Buch, und dann suche ich mir jemanden, mit dem ich das umsetze, also quasi als Tandem, dass der eine quasi die Arbeit hat, das Zeichnen, ist ja tatsächlich dann wahrscheinlich auch unter Umständen der zeitaufwendigste Part. Oder würdest du sagen,
ist auf jeden Fall der zeitaufwendigste
Part, du würdest das irgendwie, weiß ich nicht, dann anders machen. Also irgendwie sagen, okay, dann behalte es für mich, mach's nicht und lass es.
Ja, also momentan ja, tatsächlich. Weil das halt noch zu sehr, ich bin noch zu sehr selber begeistert von der Sache und so. Und habe ja auch irgendwie, ich meine, Alisic war halt schon ein Erfolg, aber halt jetzt, es ist immer noch nicht so, dass jetzt mich Marvel anruft oder DC oder so, kannst du mal was für uns machen oder so. Ja. Also es ist, vielleicht ist man dann, weißt du, wenn man so einen Mega-Erfolg wie Sweet Tooth halt hatte, vielleicht ist es dann auch so, ja, cool, so, ich habe jetzt gezeigt, dass es mich gibt, so, und irgendwie bei mir ist es noch so, zu sehr noch irgendwie da auch, weiß ich nicht, Perfektionist oder so, oder zu sehr die Idee im Kopf, wie ich sie gerne hätte halt. Und ja, ich hoffe, das also wird sich wahrscheinlich eines Tages auch mal wandeln und so, ne?
Das ist halt tatsächlich ein spannender Punkt, also wie man das wahrnimmt. Also für dich liegt wahrscheinlich, also, vielleicht, weil du als, ganz kurz, vielleicht weil du aus der Sicht des Künstlers die Sache siehst, bist du wahrscheinlich eher geneigt, deine Vision, also dein Kunstwerk auch selber umzusetzen. Da ist es wahrscheinlich schwieriger zu sagen, pass auf, ich suche mir jetzt einen Künstler, der da nah rankommt und gebe halt nur die Story her, als wenn du Autor bist und auch zeichnest, wobei der ja beides ganz gut kann, zu sagen, pass auf, ich suche mir jemanden, der das auch gut kann, bin ich vollkommen d'accord damit, meine Meinung.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, ich finde halt, eine Sache ist halt noch, dass man, wahrscheinlich ist ja auch Quatsch, sich mit Jeff Lemire oder so da natürlich zu vergleichen oder so. Aber also eine Sache ist halt wirklich auch, dass hier in Deutschland ist halt einfach auch gar nicht so viel Geld da jetzt in den Comics, weißt du? Also wenn ich jetzt, glaube nicht, dass ich mir jetzt sozusagen den Zeichner da aussuchen könnte, den ich da vielleicht gerne hätte oder so. Oder ich wüsste nicht, wie man das Geld dann mobilisiert oder so. Sondern es ist ja wirklich ganz, ganz viel auch, also sind ja halt, bei den meisten Leuten sind es vor allem erstmal Herzensprojekte. Und wenn dann noch Geld rüberkommt und so, dann ist es cool halt. Aber also viele, die Comics machen, das sind auch noch wirklich Enthusiasten halt irgendwie, die jetzt nicht, also weiß ich nicht, die meisten, die Geld verdienen wollten, sind dann auch nicht lange Comiczeichner geblieben sozusagen. Und ja, bei mir sieht es ja sogar auch so ähnlich aus, als wenn ich demnächst dann wahrscheinlich erstmal Computerspiele mache. Muss man mal gucken. Also genau, das ist halt, ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied, weißt du? Das wäre vielleicht eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich dem irgendeine Story von mir andrehe oder so, dann kriege ich sonst wie viel Kohle. Aber wenn es halt alles immer nur Peanuts sind und man immer sich denkt so, ey, dann, ja, also, weiß ich nicht. Dann muss man erstmal jemanden finden sozusagen.
Aber ich glaube, da ist man in Deutschland oder auch, sagen wir mal, im europäischen Raum, sagen wir mal Frankreich, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, dass es Verlage gibt, die dir von Hause aus vielleicht von vornherein schon sagen, ich nehme das, also nach dem Pitch, ich nehme das, ich kaufe dir das quasi ab und du machst das in aller Ruhe und wenn es fertig ist, kommt es raus. In Amerika ist es wahrscheinlich tatsächlich so, du hast diesen ja, Pitch und ich glaube Image, selbst Image sagt, ja, die Hefte müssen, das, der Run muss quasi schon fertig sein, bevor er da richtig losgeht erst, also bevor wir es nehmen. Und aber das ist halt alles Zeit, in der du nicht bezahlt wirst erstmal, ne? Und was hinten raus rumkommt bei Image, ist auch, steht aber auch immer auf einem anderen Blatt, ne? Das ist halt auch gleich manchmal plus minus.
Aber ich glaube, da ist Image halt tatsächlich eher die Ausnahme, ne? In den USA. Ich glaube, die anderen bezahlen schon alle.
Also das ist halt dieses Prinzip,
dass du. Ja, genau. Und ich glaube, der Unterschied ist halt, dass viele einfach daran interessiert sind, dieses gute Image von Image sich sozusagen das zu übernehmen. Und dann, wenn es eine gute Sache ist, dann halt einfach die Rechte zu behalten. Weißt du, das ist, glaube ich, vielen wichtig. Aber so dieses Standardding, wenn du bei Marvel oder so irgendwas dafür die malst, ein Spider-Man oder was, dann ist doch ganz normal, wirst du ganz normal bezahlt und zwar besser als wahrscheinlich hier so in Deutschland oder so, ne? Das ist schon teilweise wirklich lächerlich, was da gezahlt wird in Deutschland.
Aber was mir gerade noch eingefallen Frankreich, ist, was? Ganz kurz, was auch zum nochmal zurück zu Family Tree, zum Zeichenstil passen könnte, ist so ein bisschen vom, sagen wir, vom Schwarz her, ne? So Frank Miller. Vielleicht nicht ganz so dreckig und nicht ganz so viel schwarz, aber wenn du da jetzt
ja, nicht,
bei
diesem, auch nicht ganz so realistisch vielleicht, wa?
Ja, gut, das ist schon richtig. Also der Stil geht schon Richtung cartoon-lastig von Jeff Lemire, deswegen sage ich ja, das passt vom Artwork her schon perfekt zusammen. Ne? Also das ist schon, wenn man jetzt da nicht draufgeschrieben hätte, wer das gezeichnet hat, dann würde das schon hinpassen. Aber ich finde halt diese großen schwarzen Flächen, die da ganz oft da sind.
Stimmt schon, ja.
Und wie gesagt,
also das Gute ist ja wirklich, guckt euch einfach selber, während ihr das hört, am besten direkt imagecomics.com/read und dann slash und dann gibst du das Comic ein, was dich interessiert.
Perfekter Hinweis am Ende, macht eine Pause, bevor ihr den Podcast hört und lest es erst durch, das Heft, und hört es dann an. Ist jetzt ein bisschen spät, ne? Aber beim nächsten Mal. Für die nächsten.
Ja. Achso, wolltest du noch was erzählen, wie es dann weitergeht? Oder erzählst du jetzt dann lieber nur so über das Erste erstmal?
Nee, weil das, also.
Lassen wir vielleicht, wa?
Spoiler noch. Wie gesagt, Family Tree, ich sag mal so, um das mal. Ich hatte ja erst an Stammbaum gedacht, als ich es zum ersten Mal angeguckt hatte. Genau. Dachte an Stammbaum. Hat natürlich eine doppeldeutige Bedeutung, ne? Bei der Familie, wie gesagt, der Tochter wächst ein Baum aus dem Rücken. Und Family Tree, hätte ich fast was verraten, da jemand kommt und denen hilft, scheint das auch nicht zum ersten Mal zu passieren, um es mal so auszudrücken. Und
Darf ich raten?
Ja, du darfst raten. Irgend
so eine uralte Eiche oder so ist dann auf einmal eine Oma von ihr oder so.
Aber es kommt tatsächlich irgendwann ein Baum, wo alle die diese, ich sage es mal, Krankheit haben.
Ja, verrat lieber nicht zu viel.
Nee, das ist ja gar nicht mal ein Spoiler, okay. Aber das kommt irgendwann, wo die alle drin leben, ich sag mal so, wie so eine Art Lebenseiche, wo dann die Geschöpfe da alle drin sind. Ja, aber ob das alles immer die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die nur Familienangehörige waren, ob das auch so querbeet ein, aber es könnte tatsächlich quasi, nennen wir es einfach botanische Familie. Was ich auch interessant finde, die, die quasi jagen da, diese Abkömmlinge oder Abtrünninge, die haben dann so ein bisschen so Kuckucks-Clan-mäßig, also ganz seltsame, also die rennen nicht mit diesen Hauben rum und sowas, aber die haben schon eine ganz
so was Sektenmäßiges.
Sektenmäßige, ja, so eine Mission irgendwie. Also ich habe gerade nochmal geguckt, auf Image sind bis August 2020 sind 8 Hefte anvisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob danach das quasi so ein Mini-Run ist, ob dann danach Schluss ist. Am Ende, das letzte Cover sieht schon sehr. Also das vorletzte Cover ist halt eine Rose mit einem Kind drin und am Ende ist halt ein blutiger Baum mit dem alten Typen vom Anfang, sag ich mal so. Ne? Also, und dazwischen sind noch ein paar interessante Geschichten, wobei das fünfte Cover, wenn ihr das anguckt auf Image Comic, ne, das wirkt schon sehr...
Ja, vielleicht
sehr,
spoilern die auch zu sehr.
Eigentlich nicht wirklich. Ich habe die ja auch gesehen und dann gelesen und tatsächlich nicht wirklich. Und selbst wenn ich jetzt weiß, was kommt, ich habe wie gesagt bis zum fünften oder sechsten, ich bin mir jetzt... Aber sechste kann ja nicht sein. Juni kommt ja erst im Juni raus. Also werde ich nur bis zum 5. das gelesen haben. Das fünfte Cover, nochmal, so rum. Das wirkt schon als wenn es, ich guck mal gerade, ob das von Jeff Lemire gezeichnet worden ist. Gerade so dieses leichte, wackelige, Aber es gibt kein Cover von ihm, nee. Das Cover ist von Eric Gapster, Phil Hester und Ryan Cody. Aber da hätte ich schwören können, das ist von Jeff Lemire. Der hat es schon ziemlich gut drauf.
So, hat was von diesen Sweet Tooth, ja.
Genau.
Ein bisschen. Naja.
So, aber wie gesagt,
also,
von mir
auch
Daumen interessant hoch.
Ist, genau. Hört sich schon voll geil an, wenn man durchblättert, sieht es auch echt interessant aus. Also es ist halt einfach, wie gesagt, der Typ kann kaum was falsch machen, sage ich mal. Und witzig ist auch, dass am Ende, dann wird noch das Cover von Ausgabe 2 gezeigt und dann direkt die nächste Seite als Werbung, was noch so im Programm ist bei Image, ist direkt das, was ich dann vorstellen werde.
Bist du jetzt ja quasi schon etwas mehr, was dann quasi nächste Woche erst kommt, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir haben ja doch, wir sind auch ein bisschen abgeschwuft. Es ging nicht um vegan, es ging nicht um Why the Last Man und es war trotzdem informativ, hoffe ich mal, aus
aber
der
gut,
kreativen
gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Müssen wir mindestens einmal reinbringen. So, ja. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf alle Fälle bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wie gesagt, und Feedback gerne gesehen. Ihr dürft gerne schreiben, wenn das totaler Mist war, Family Tree von Jeff Lemire, dann geht einfach auf comicreview.de zu der Ausgabe XY zu Family Tree, schreibt rein oder schreibt, was ist euer Lieblingsbuch von Jeff Lemire? Und dann werden wir mal sehen, ob wir das irgendwann nochmal picken oder ob es das gleiche ist, was wir schon gelesen haben. So.
Wäre witzig, wenn es das ist, was ich dann als nächstes vorstelle.
Das kann es nicht sein.
Mal gucken.
Das glaube ich nicht. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Na, immer noch am Hören? Entweder Insider, dann herzlich willkommen zurück oder einfach Podcast laufen lassen. Wenn das die erste geheime Bonus-Track-Edition von Why the Last Man ist, dann macht hier Pause, geht die zwei Podcasts zurück. Dort gibt es noch die ersten zwei Nummern, die ich quasi im Anschluss an den regulären Comic-Review-Podcast besprochen habe. Hier geht es nun um Nummer 3 von einem, denke ich schon, der beeindruckendsten Comics, also in meinen Augen zumindest, Why the Last Man, wobei ich jetzt bei Heftausgabe 3 bin, die 2002 erschienen ist. Cover genial, wobei die Proportion von Jorik meiner Ansicht nach nicht so 100% stimmt, aber es spielt auch keine Rolle. Die Covers sind alle genial und wir erinnern uns ja diesen Cliffhanger, dass das Weiße Haus angegriffen wird und Jorik mit seiner Mutter am Fenster ist und er fragt, keine Ahnung, sind das Separatisten, was auch immer, und man so ins Leere reinschaut und man sieht ja nichts, was kommt, und die Mutter sagt nur, nein, es ist noch viel, viel schlimmer. Und wenn man Ausgabe 3 liest, wird man auf der einen Seite ein wenig enttäuscht sein, weil zum eigentlichen Why the Last Man nicht so viel passiert, aber ich glaube, dass Ausgabe 3 eines der Paradebeispiele ist, warum Why the Last Man so in meinen Augen so genial ist. Wenn man das heute liest, also mit dem Abstand von 18 Jahren, naja, nicht ganz November 2002, aber egal, also rund 18 Jahren Abstand, und den Subplot dort mitnimmt, den Brian K. Vaughan hier mit in diesen Comic verarbeitet, Constitution von Amerika und das parlamentarische System, die Republik und Monarchie und tralala, dann merkt man, was gute Comics ausmacht. Das ist nicht nur platte Action oder ein reißerischer Plot, sondern da ist halt meiner Ansicht nach mehr dahinter, und das ist für mich ein Paradebeispiel, auch wenn, ich muss sagen, das Artwork, wie gesagt, es sind halt 18 Jahre dazwischen. Das ist ein ganz anderes Niveau, und hier ist es tatsächlich die Geschichte, die im Vordergrund ist. Heftausgabe 3 geht mit dem kleinen Insider-Joke los, in dem nämlich die zukünftige Präsidentin, die von unserem Agent, und jetzt kommt dieser Joke, eben als Agent von der Präsidentin als Agent 355 angesprochen wird und sie, also der Agent 355 ganz kühl argumentiert, nein, wir sind hier nur auf der Interstate 395 und eben nicht, ich bin Agent 355 und die Präsidentin in spe dann sagt ganz kühl, ja, bin ich denn hier eine, bin ich, also naja, sie, also ob sie die Agentin eine Numerologin ist, also fand ich irgendwie ein kleinen witzigen Gag, weil eben auch diese Verwechslungsgefahr besteht und ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß nicht, wie weit das vorproduziert ist, dass es vielleicht auch in irgendeinem Review damals eben so diesen kleinen Verwechslungen gab. Wie gesagt, komplettes Chaos, die beiden müssen sich dann quasi zu Fuß Richtung Weißes Haus bewegen, weil der komplette Verkehr, die Interstate komplett lahmgelegt ist, weil einfach ja, ein riesiges Chaos gebildet haben. Ist aber noch am Rand. Und jetzt kommt dieser eigentliche Cliffhanger vom letzten Heft, Ausgabe 2. Und da sagen sie, ja, was ist denn das nur? Sind das Terroristen? Sind das Abtrünnige? Sind das was auch immer? Und die Mutter von Jorik meint ganz kühl, nein, das sind Republikaner. Das Interessante ist, in diesem Comic passiert, wie gesagt, zu der eigentlichen Kernhandlung relativ wenig. Aber es wird so dieses weiße System dahinter. Ne? Also es wird zum einen angesprochen, dass viele Republikaner, also die Frauenquote bei den Republikanern, schon damals marginal ist, um es mal auszudrücken. Das heißt also, im Moment sind in diesem Comic mehr Frauen an der Macht, die Demokraten sind, ne? Und die republikanischen Ehefrauen der Senatoren möchten gerne diesen Sitz im Senat quasi erben. Und dann wird so diese Diskussion geführt, ja, wir leben doch hier in einer Republik, in einer Demokratie und nicht in einer Monarchie, wo man quasi die Thronfolge erbt irgendwie. Und das bringt Brian K. Vaughan so ganz süffisant am Rande mit rein und gleichzeitig aber auch diese Emotion, die im weiteren Verlauf zwischen diesen beiden Diskussionspunkten, das ist, sagen wir, Republikaner und Demokraten, sich entspinnt, bringt ja ganz kühl rüber. Und das finde ich so genial. Und da merkt man halt, wie zeitlos dieses Comic immer noch ist, wenn die Streitigkeiten der Republikaner und der Demokraten, gut, das ist über den großen Teich, aber kommt halt auch immer bei mir an, in diversen Talkshows. Und das ist, hat an Aktualität nichts verloren und gleichzeitig bringt er eben eher Brian K. Vaughan die Grundgeschichte auch mit auf die richtige Bahn, denn Jorik wird quasi in dem Bunker, so unterirdisch in einem, ich würde es mal so Panikraum eingeschlossen, der nur von außen geöffnet werden kann, den damals irgendwie, keine Ahnung, als die Kanadier, also jetzt wird das irgendwie geschrieben, ich bin mir nicht, die Kanadier, das Weiße Haus belagert hatten, irgendwie von innen irgendwie so ein Insider da war, der das quasi geöffnet hatte, hat dann Jahre später Eisenhower oder wer war das, ich weiß gar nicht mehr, eben diesen Panikroom da gemacht, den von innen nur nach einer vorgegebenen Zeit, also öffnet sich der automatisch und andererseits von außen kann halt jederzeit geöffnet werden, wenn man den richtigen Code hat irgendwie. Und da wird Jorik eingesperrt mit Ampersand, mit dem Affen und die Mutter geht nach oben. Und beide denken halt irgendwie, oh, sie machen Mist. Und Jorik, wir erinnern uns, der ist ja Escape Artist, der versucht natürlich irgendwie rauszukommen. Und während er dann die Zeit, ne, also als das Comic rauskommt, war MacGyver noch große Mode, dann versucht er mit einem Büroklammer quasi den See von innen zu öffnen, was natürlich kolossal scheitert. Und er kommt dann auf eine ganz clevere Art dann doch frei, also die ich genial finde, weil er auch wenn er halt kindlich naiv irgendwie ist, der denkt halt mit und gleichzeitig eskaliert draußen der Streit und wie es mit Waffen, das ist halt das. Hier wird, ohne es direkt zum, also plakativ zum Ausdruck zu bringen, der freie Waffenbesitz angeklagt, indem nämlich einer der Damen eine Geisel hält und sich dann plötzlich ein Schuss löst, obwohl sie es gar nicht wollte und gleichzeitig die andere Partei natürlich dann die Frau niederschießt oder anschießt, irgendwie vollkommen verständlich. Ne? Und das fand ich halt genial gemacht und das muss man erstmal können, dass man so schwere Probleme so leicht am Rande mit ja, abbringt. Und Jorik irgendwann später, Spoiler, der kommt natürlich frei, wie müsst ihr halt gegebenenfalls selbst lesen, aber der ist halt naiv, ne? Dass ich bin hier der letzte Mann und hat gleich so wieder so ein, dieses Mansplaining legt er an den Tag und das ist jetzt der Moment, wo eben Agent 355 Jorik quasi als Bodyguard zur Seite gestellt wird und sie keinen Mist machen soll. Und gleichzeitig ganz am Ende oder so kurz vorm Schluss haben wir wieder diesen Sprung nach Tel Aviv in Israel. Na gut, das ist 3 Tage später, glaube ich, irgendwie, wo Altair, hieß die Altair, ja genau, darüber informiert wird, dass auch nur, nicht direkt ist er, es gibt nur doch noch einen Mann, nein, gibt wie heißt es, so ein rotes Telefon in so ein Safe House in den United States, was eigentlich keiner kennt, also das Safe House ist halt, weiß ich nicht, wo das genau liegt, aber egal, und dann wird halt, ja, sie sollte sich halt darüber informieren, oder so, wer der Name Yorick Brown ist, ne, und dann steht da, na, to be continued, und das zeigt wieder, dass Brian K. Vaughan tatsächlich irgendwie in der Lage ist, geniale kleine Plots zu machen. Also zum einen halt auf der Metaebene wirklich viel zu transportieren, die Geschichte voranzutreiben und trotzdem den Leser halt irgendwie zu informieren und das auf einen zeitlosen Art. Ich find's genial. Also muss sagen, ich habe schon mal gesagt, ne, ich habe das damals ja als Trade Paperback am Stück gelesen und das ist wieder so ein Punkt, wo man auch wissen will, wie es weitergeht und naja, ich bespreche es ja auch weiter. Also, kleiner Exkurs, Bonus, Hidden Feature Track, Why the Last Man, nur mal am Rande. Wenn ihr bis hierhin hört, ne, gerne kommentieren mit einfach Why, Hashtag Why. Als kleiner interner Joke, Helga hat mich schon gefragt, warum denn jetzt jemand da mit Why kommentiert hat. Der hat natürlich erahnt, dass das was mit Why the Last Man zu tun hat, aber er hatte eben diesen kleinen Special-Podcast hinten dran noch nicht entdeckt oder nicht gehört, weil man ja normalerweise ausmacht, ne? Man lässt es ja nicht laufen. Aber wenn ihr Helge in die Weißglut treiben wollt, dann könnt ihr ihn auf Twitter mal @trickwelt mit Hashtag Y Fragezeichen ein wenig nerven. Mal sehen, ob er irgendwann drauf kommt. In diesem Sinne, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ja, wir haben noch zum Zeitpunkt, als ich diese kleine Review zu Heft 3 aufnehme, haben wir noch 3 Podcasts in der Pipeline. Also es kommt regelmäßig. Hier an diesem Podcast, an diesem Ende, erfahrt auch immer noch quasi, wie der Aufnahmezustand ist. Also keine Angst, die nächsten 3 Wochen sind auf alle Fälle, eigentlich sind die nächsten 4 Wochen gesichert, weil wir haben, kommt noch ein kleines Special mit jemandem, einem kleinen Gast. Also einen Monat ist es abgedeckt. Aber wie gesagt, wir bleiben dran. Wir haben Spaß. Macht uns wieder Spaß. Den letzten, jetzt die beiden, die sind reguläre Länge. Die anderen beiden, das ist dann quasi mit Helge quasi Ausgabe 5 und 6 von Comic Reef. Also nicht die tatsächliche Ausgabe 5 und 6, aber die in der Chronologie aufgenommenen, sind schon ziemlich lang geworden, wie diese Besprechung. Na, gut. In diesem Sinne, macht's gut und wie gesagt, habt ihr Why the Last Man noch nicht gelesen, warum hört ihr dann diesen Teil an und kauft euch das Trade Paperback. Das ist, glaube ich, relativ günstig mittlerweile zu haben. Macht's gut. Ciao.